HR3,
der Gast des Tages.
Helge Timmerberg, Weltenbummler und Reisejournalist.
Gleich seine erste richtig große Reise führte Helge Timmerberg richtig weit weg. Mit gerade einmal 17 Jahren ist er nämlich von Bielefeld nach Indien getrampt. In einem Ashram im Himalaya wurde ihm klar, ich werde Journalist. Und damit das auch wirklich klappt, hat Timmerberg nach seiner Rückkehr aus Indien erstmal etwas ganz Solides gemacht. Ein Volontariat nämlich, bei der Neuen Westfälischen. Inzwischen hat er über 190 Länder auf der ganzen Welt besucht. Und so ist es wohl auch kein Wunder, dass er bis heute mehrere Wohnsitze hat. So pendelt er zwischen Wien, Berlin, St. Gallen und Marrakesch. Über seine Reisen hat Timmerberg immer in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften berichtet. Auch mehrere Bücher hat er schon geschrieben. Niemals Romane allerdings. Denn die Wirklichkeit, so sagt er, ist verrückt genug.
Das stimmt, glaube ich. Na, ich bin gespannt jetzt auf die Geschichten von und mit Ihnen, Helge Timmerberg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich natürlich auch.
Es ist ja nicht einfach, Sie anzutreffen, ein Mann, der ständig unterwegs ist. Woher kommen Sie denn gerade, wenn ich fragen darf?
Ich bin gestern aus Tokio gekommen und das ist auch so ein bisschen das Problem, weil ich habe einen extremen Jetlag und habe so gut wie nicht geschlafen. Aber ich habe jetzt ein österreichisches Energiegetränk vor mir und das wird uns durchpeitschen. Ne?
Okay, die Flügel, die Sie dann haben, führen uns dann hoffentlich durch das Gespräch. Ja. Woran merken Sie denn als jemand, der so viele Orte auf dieser Welt gesehen hat, dass es Zeit ist, wieder aufzubrechen?
Das hat sich im Laufe der 40 Jahre, wo ich jetzt reise, auch so ein bisschen geändert. Also in den ersten, ich würde mal sagen, 20 Jahren konnte ich es nicht länger als 2 Wochen oder maximal 3 Wochen zu Hause aushalten. Ne? Ich musste dann einfach sofort wieder weg. Jetzt hat es sich in den nächsten 20 Jahren und auch heute jetzt so ein bisschen geändert. Ich bin jetzt inzwischen ganz gern zu Hause. Ne?
Also, Sie zögern also, so ein bisschen, wenn Sie diese Jahrzehnte aussprechen. Ja? Also darf man verraten, wie alt Sie sind?
Ja, ich bin vom 13. Februar, wie lange ist das her?
Noch nicht so lange.
Bin ich 60 geworden.
Und wenn man mehr als 4 Jahrzehnte dann schon fast unterwegs ist, ändert sich das Reiseverhalten?
Ja, na klar, ich reise ein bisschen erwachsener. Also ich akzeptiere jetzt nicht unbedingt Kakerlaken als irgendein romantisches Beigabe von Hotels. So. Und ich muss auch nicht unbedingt immer die aller schlechtesten Transportmittel nehmen. Ne? Also ich bin bei den Hotels gehe ich auf Mittelklasse, wenn es irgendwie geht. Und ich lasse es da ein bisschen ruhiger angehen.
Also der Komfortlevel hat sich mit den Jahrzehnten ein bisschen...
Der hat sich verändert und ich habe mich ja auch verändert in diesen Jahren. Also ich habe vor ein paar Jahren einen sehr starken Bandscheibenvorfall gehabt. Mhm. Und seitdem kann ich also irgendwie so Schlagloch übersäte Pisten Tage und Wochen lang in Autos ohne Stoßdämpfer. Das ist jetzt nicht mehr so mein Ding. Ne?
Wenn Sie sagen, als jemand, der ja offensichtlich ein unruhiger Geist lange Zeit seines Lebens eben auch war und nur in der Bewegung, in dem Unterwegssein dann ein bisschen zur Ruhe kommt, gibt es denn auch eine Dosis an zu viel des Reisens?
Ach naja, romantisch ausgedrückt, es ist mein Leben. Und etwas unromantischer ausgedrückt ist meine Arbeit. Und es ist halt sehr normal für mich geworden. Ne? Also wenn ich unterwegs bin und Palmen sehe oder Strände oder Slums oder was auch immer, das ist mein normales Leben. Ich reagiere da nicht mehr drauf wie auf Sensation.
Wann haben Sie denn Ihre erste so ganz bewusste Reise erlebt?
Naja, die ganz bewusste Reise. Mit 17 bin ich zum ersten Mal über Land nach Indien getrampt. Das war so 1970.
Getrampt,
ja. Damals gab es noch keine Billigflieger. Ne? Also da war Fliegen überhaupt nicht drin. Und naja, getrampt, auch mit dem Zug und mit Bussen, auf alle Fälle über Land.
Wie lange waren Sie unterwegs?
Ja, bis Indien hat es 3 Monate gedauert. Und das war die erste Reise. Die war natürlich der helle Wahnsinn. Also vorher war ich mal vielleicht im Schwarzwald unterwegs oder im Harz, ich war halt 17. Ne? Und plötzlich ist man in Istanbul und kommt durch Kurdistan und dann kommen die hohen Berge und dann kommt man nach Persien und durch die große Wüste Lot und Afghanistan und ein einziges riesengroßes Abenteuer. Und da habe ich halt noch geglaubt, das ist eine Reise ohne Ende, war es ja praktisch auch. Aber ich habe geglaubt, ich bleibe in Indien und das war es. Und ich werde Sadhu, weil ich zu viel Hermann Hesse gelesen hatte. Ne?
Also auch für Ihre Generation und für die Zeit war es ungewöhnlich, alleine im Alter von 17 Jahren nach Indien zu treffen.
Nee, für die Zeit und für meine Generation war es also für einen bestimmten Teil der Generation durchaus gewöhnlich. Also es war so ein richtiger Hippie-Track. Ne? Also man traf an den verschiedenen Plätzen auf dieser Tour jede Menge Leute, also jetzt natürlich international, Deutsche, Franzosen, Amerikaner, alles war unterwegs. Alles wollte nach Indien. Das war nicht so ungewöhnlich.
Aha, aber wie ist das denn eigentlich, wenn man im Kreis Waldeck, ganz genau in Dorfhitter geboren ist und dann sich direkt auf den Weg nach Indien macht? Das müssen Sie mir gleich erzählen. Unser Gast des Tages heißt heute Helge Timmerberg und der Reisejournalist ist mit einem neuen Roman, ein Abenteuer, zurückgekommen aus Afrika. Es heißt African Queen und geboren wurden Sie, Herr Timmerberg, in Dorfhitter im Kreis Waldeck-Frankenberg und sind mit 17, das haben Sie uns eben erzählt, nach Indien getrampt. Kann man also sagen, von Dorfhitter ging es dann los? Einfach raus in die Welt?
Nein, das kann man so nicht sagen. Ich bin da geboren, da links vom Edersee, ne, ja. Von der Edersee-Talsperre. Und da blieb ich aber dann nur 2 Monate nach meiner Geburt, weil da kam meine Mutter her. Und mein Vater kam aus Bad Oeynhausen, das ist Ostwestfalen. Und wir sind dann dahin gezogen. Also das Dorf Itter hatte ich erstmal nur 2 Monate und aufgewachsen bin ich dann Wesergebirge und so. Ich war natürlich dann als Kind, ich war oft in Dorfhitter, so während der Ferien, während der Schulferien. So, ne?
Und kann aber man Hessen Aufbruch, als Reiseland empfehlen?
Ich war jetzt neulich mal beim 85. Geburtstag meiner Mutter und die hat den in Dorfhitter gefeiert. Und da war ich nach sehr, sehr, sehr langer Zeit überhaupt mal wieder da. Und war überrascht einfach, wie unglaublich schön es da ist, drumherum, um dieses Dörfchen. Ja, also ich habe mir dann gesagt, sobald ich mal dazu komme, will ich da mal ein paar Wochen zu Fuß gehen oder so. Es ist sowieso so, dass je älter ich werde, desto schöner finde ich eigentlich jetzt unsere Gegend. Ne?
Was eigentlich erstaunlich ist, bei der Vielzahl der Länder, wie viele Länder haben Sie mittlerweile bereist?
Kein
Zähler.
Nee, keine Ahnung. Ich habe mal vor Jahren, da gab es im Internet so eine Seite, da konnte man also alle Länder anklicken auf so einer Weltkarte, wo man mal gewesen ist. Und dann kam ich auf eine Prozentzahl von 70% aller Länder, hatte ich gesehen. Aber gezählt habe ich das nicht. Will ich auch nicht. Also es gibt auch einiges, was ich noch nicht gesehen habe und was ich auch nicht sehen will. Ich habe keine Lust auf Australien zum Beispiel.
Aha. Warum nicht?
Ist es mir zu weit weg. Also ist ja irrsinnig weit weg. Und B, fliege ich so lange, um im Grunde in dieselbe Kultur zu kommen. Ne? Also es ist nicht jetzt plötzlich China oder Japan oder so, wo es eine ganz andere Kultur auf mich wartet, sondern es ist eigentlich unsere Kultur nur auf einem anderen Kontinent. Und drittens haben mir alle Australier, die ich unterwegs getroffen habe, nicht so gut gefallen. Kann Zufall sein.
Man doch jetzt nicht auf eine ganze Nation übertragen. Aber das heißt, für Sie ist der Ansporn einer Reise dann eben auch natürlich andere Kulturen zu entdecken, in andere Kulturen auch einzutauchen.
Ja, das ist eigentlich das, was mich immer interessiert hat. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, also die Natur hat mich nie so stark gezogen. Also die Wildnis oder die tollen Strände oder die tollen Berge. Mich haben immer die Menschen gezogen und die waren halt immer in diesen großen Städten, in den Metropolen, in Bangkok, in Shanghai, in Rio, in Havanna. Und ich war immer so ein Stadtmensch, so ein Stadtreisender. Und in diesen Kulturen, die ticken anders und holen genau das aus mir raus. Meinetwegen in Indien die Spiritualität, die Meditation. Ne? Und in Lateinamerika habe ich tanzen gelernt. Ja. Und,
aber was ist denn mit Ihnen in Indien als 17-jähriger junger Mann passiert, dass wir das Geschenk dann Ihrer wunderbaren Bücher lesen dürfen?
Ja, das ist für mich bis heute eigentlich eine erstaunliche Angelegenheit, weil als 17-Jähriger, wie gesagt, angefangen zu meditieren. Ich bin im Ashram eingescheckt und habe meditieren gelernt. Und nach einer Woche Meditation, man hört dann ja plötzlich irgendwie eine innere Stimme oder mehr seine innere Stimme als vorher, wurde mir plötzlich klar, aber schlagartig, geh zurück nach Hause und werd Journalist. Und ich habe das sofort gemacht. Also ich habe da wieder ausgescheckt und bin wieder zurückgetrampt über Land und brauchte nochmal 3 Monate. Und ich kam mit einer Gelbsucht nach Hause. Und als sie auskuriert wurde, habe ich mich bei meiner geliebten Heimatzeitung da in Bielefeld, das ist die Neue Westfälische, da habe ich mich als Volontär beworben und die haben mich tatsächlich genommen. Und
so also das klingt ja nach einer Erleuchtung, tatsächlich schreiben zu müssen. So haben Sie dann das Volontariat beim Chefredakteur bekommen, ja?
Ja, ja, ich habe mich da vorgestellt. Die haben sich eigentlich ziemlich gewundert, weil ich kam an in so langen indischen Hemden, ne, und so weiten weißen Baumwollhosen und Sandalen und also Haare bis zum Arsch oder so. Also eigentlich war ich der klassische Fall für den sofortigen Rauswurf da. Aber was ich nicht wusste, der Chefredakteur kannte mein Gesicht. Also der studierte ziemlich lange und erstaunt mein Gesicht, während ich ihm da so erzählte, dass ich am Ganges, also die Stimme gehört hatte, Journalist zu werden. Und irgendwann wurde dem klar, dass mein Vater ein Saufkumpel von ihm war.
Aha.
Und das hat ihn irgendwie bewogen, mich also nicht die Treppe runterzuwerfen, sondern zu sagen, schreiben Sie mal 5 Probeartikel.
Also Sie haben vorher noch gar nichts geschrieben?
Na, nicht professionell, aber ich habe als Kind sehr stark angefangen zu schreiben. Und dann kam aber die Pubertät und in der wurde ich dann Tischtennisspieler. Und habe das Schreiben eigentlich danach ein bisschen vergessen und dann ging es ab nach Indien. Und in Indien kam es zurück.
Aber dann waren Sie auf dem besten Wege, nach dem Volontariat Jungredakteur, Redakteur und irgendwann dann mal Chefredakteur zu werden. Ein richtig geordnetes, seriöses Leben zu führen.
Naja, Chefredakteur, das ist mir, ich war halt von Anfang an immer mehr Autor, immer mehr Erzähler. Und außerdem nach dem Volontariat bei der Neuen Westfälischen, da haben sie gesagt, ey, du bist wirklich ein super netter Kerl, ne? Aber Journalismus ist der absolut falsche Beruf für dich. Also dann habe ich danach erstmal in Bielefeld, schöne Stadt, ne? In Bielefeld ein vegetarisches Restaurant eröffnet namens Mandala. Das war toll. Aber da war ich nach einem Jahr so pleite, dass ich wieder mit dem Journalismus beginnen musste, ja. Und habe mich dann eine Zeit lang so als freier Lokalredakteur herumgeschlagen und habe die Magie der Seechen entdeckt. Ja, also da im Kreis Minden oder wo das war, dann sämtliche alteingesessenen Handwerksbetriebe. Ja, jeden Tag einen anderen. Man hat fast schon so eine Schablone und setzt nur noch die anderen Namen ein oder so. Ja.
Was ja gar nicht zu Ihrer schreibenden Neugier letztendlich passt, weil Sie sind ja so nah an den Menschen dran und finden so direkte, klare Worte, die Sie dann bebildern, Ihre Geschichte und
schön,
uns mitreisen lassen. Ja, das ist schon so. Ob Helge Timmerberg sich jemals vorstellen könnte, einen Pauschalurlaub zu buchen, das müssen Sie mir gleich sagen. Ich glaube, der hat schon mehr Länder bereist, als wir alle zusammen. Können Sie sich eigentlich vorstellen, Herr Timmerberg, einen Pauschalurlaub zu machen?
Ja,
ja, habe ich da ein Ja gehört?
Na, das war so ein Ja mit so Pünktchen, Pünktchen und dann MH, also es ist wirklich sehr schwer vorstellbar, weil ich bin viel zu spontan, als dass ich nach einem Stundenplan und außerdem den Pauschalurlaube, also meistens, also wenn man irgendwo rumhängt am Strand oder im Beach, ich bin kein Beach-Typ, ne? Also nach 3 Tagen fange ich mich an zu langweilen, egal wie schön es da ist. Ne?
Planen Sie denn eine Reise? Denn das machen ja die meisten von uns. Man sucht sich einen festen Zeitraum aus und weiß dann genau,
wo man dran. Ich plane die auch, aber die Planungsphase, also von der Idee bis zur Abfahrt, ist oft nicht länger als eine Woche. Also ich kann sehr, sehr schwer über eine lange Zeit hinaus wirkliche Pläne machen, weil ich kann immer nie sagen, wieso mache ich jetzt den Plan und dann in einem Dreivierteljahr weiß ich doch gar nicht, wie ich drauf bin. Dann habe ich irgendwie Thailand geplant, will aber aus irgendwelchen psychischen Gründen unbedingt nach Sibirien und dann muss ich nach Thailand. Also ich bin ja auch noch immer Reporter, also ich mache auch immer noch Reportagen und die kommen wirklich über Nacht rein. Ne? Also, also dass ich jetzt aus Tokio zurückgekommen bin gestern, das fing irgendwie vor 10 Tagen an, das war ein Anruf und am nächsten Tag saß ich im Flieger. Das ist natürlich eine sehr abenteuerliche und reizvolle Sache, weil es immer diese Überraschungen sind. Sie ahnen von nichts, sie sitzen zu Hause und plötzlich klingelt das Telefon und Mail kommt rein und sagt, morgen Bombay oder so.
Bereiten Sie sich dann vor und wenn ja, wie?
Naja, wo ich ein Visa brauche, dann brauche ich ein Visa. Dann brauche ich Vorschuss.
Okay.
Und
damit sind schon mal die wichtigsten Dinge
die
geklärt.
Die wichtigsten Sachen sind durch und Klamotten brauche ich eher, da kümmere ich mich nicht drum. Also ich fliege so, wie ich gerade angezogen bin, weil in den meisten Ländern, wenn Sie nach Bombay kommen oder nach Bangkok oder ganz egal, Sie können sich alles zusammenkaufen, was Sie brauchen oder so. Also das sind die einzigen Vorbereitungen. jetzt in unseren modernen Zeiten ist es noch mal einfacher geworden, weil ich dann praktisch im Internet und googeln, ich kann mir die Hotels sofort raus googeln, was ich will. Und auch wenn es jetzt Informationen zur Geschichte, ja, also jetzt gerade Tokio, Japan war halt ein Jahr
Fukushima, nach dem Tsunami. Das war sicherlich das Thema dann.
Genau, da kann ich noch, wenn ich ankomme, da gehe ich ins Internet und lese noch alles, was ich lesen muss dafür.
Aber Interviewpartner dann zu dem Thema, wie finden Sie Ihre Gesprächspartner? Es ist ja häufig normale Mensch, von der Straße, die Geschichte.
Ich möchte eigentlich keine Interviews machen, sondern Gespräche. Mhm. Und die kann man auch nicht suchen. Also ich bin einfach da, wie Sie, wenn Sie reisen, Sie sind da, Sie treffen auf Menschen im Café oder auf der Straße oder wo auch immer im Hotel und es entstehen automatisch Gespräche oder auch nicht. Also ich habe nichts davon, wenn ich mir sage, oh, ich muss jetzt ein Interview zu dem und dem Thema machen und ich muss jetzt mit dieser Person sprechen. Was soll das? Also ich lasse es laufen und docke da an, wo der Magnetismus gerade stimmt und dann funktioniert das immer.
Aber dann braucht man ja auch eine innere Ruhe, dass etwas passieren wird und dass man mit einer Geschichte dann auch wieder nach Hause reisen wird.
Ja, Vertrauen. Und das Vertrauen darin hat sich bei mir natürlich entwickelt, dadurch, dass ich das so oft mache und eigentlich, ich weiß es nicht, ich habe jetzt 1000 Geschichten geschrieben und von den 1000 vielleicht 2 oder 3 in Sand gesetzt. Also, dass es immer wieder geklappt hat, das ist natürlich, das ist in meinem Rücken so ein Rückenwind. Ne? Mhm. Und Ruhe, ja, wie in Indien, also ich meditiere halt immer noch jeden Tag und das ist halt ein ständiger Quell der Ruhe und der Inspiration. Also ohne die Meditation würde ich wahrscheinlich alt aussehen, älter als ich sowieso schon aussehe.
Aber es gibt ja viele, die an Urlaubsorte reisen und dann dort eigentlich überhaupt gar keinen Kontakt mehr haben mit Einheimischen, mit Menschen, die dort eben auch einen Alltag leben. Das ist, finde ich, weil wir eben das Wort Pauschalreise angesprochen haben, ja auch ein Teil dieser Urlaubsführung.
Ja, man muss halt immer das Gute in allem sehen und auch nicht zu viel wollen. Also wenn Sie pauschal reisen, Sie kommen ja immer an die Menschen ran. Das sind dann Ihre Kellner oder Ihre Zimmermädchen oder Ihre Taxifahrer. Natürlich ist das etwas völlig anderes, als wenn Sie draußen einen Menschen, der nichts mit Tourismus zu tun hat, aber trotzdem kommen Sie da ja erstmal ran. Ne? Entweder reisen Sie pauschal und wollen Urlaub machen. Das kann ja auch toll sein. Für 1-2 Wochen ist das ja völlig korrekt. Also entweder wollen Sie Urlaub machen oder Sie wollen reisen. Das sind 2 verschiedene Dinge. Sogar 2 sehr unterschiedliche Dinge, weil das Reisen im Gegensatz zum Urlaub sehr, sehr anstrengend sein kann. Und auch zwischendurch, also man geht hoch und runter durch Himmel und Hölle, das können Sie dann nicht sagen, das habe ich aber so nicht gebucht, ich will mein Geld zurück oder so. Ne? Aber natürlich sind im Reisen die Geschichten und im Urlaub, sagen wir mal, die Entspannung. Ne?
Was meinen Sie jetzt mit Himmel und Hölle? Können Sie das an etwas festmachen? Also wenn Sie sich für ein Land entscheiden, ohne einen konkreten Auftrag, sagen wir, eines Magazins, einer Zeitschrift, dann passiert so etwas? Oder
Nee, so meine ich das nicht. Also,
wie meinen Sie das?
Also in den letzten Jahren, ich muss Ihnen ehrlich sagen, in den letzten Jahren, und ich spreche da vielleicht von 25 Jahren jetzt, ja, fahre ich ohne Auftrag erst gar nicht los. Oder auch ohne einen inneren Auftrag. Ich muss schon gezogen werden, da muss eine Geschichte sein oder eine Ahnung, ein Traum, der mich interessiert. Ne?
Also da war vielleicht auch African Queen, dass dafür dieser Traum ein Grund, dann dieses neue, ganz wunderbare Buch zu schreiben. Dazu gleich mehr mit Ihnen.
Und heute mit dem Reisejournalisten Helge Timmerberg. In dieser Woche ist ein neuer Roman erschienen, African Queen. Und ich habe es eben schon gesagt, Sie haben, glaube ich, schon mehr Länder bereist, als wir alle zusammen, weil Sie natürlich beruflich unterwegs sind, um die Welt zu entdecken. Glauben Sie denn, Sie haben ein Leben, auf das viele neidisch sind?
Ich kann mir das schon vorstellen, allein aus der Tatsache, dass es nicht viele machen. Man lebt dabei ja auch unsicherer und ich habe mir kein Haus gebaut, ich habe keinen schönen Garten, ich habe da irgendwie keine Hollywood-Schaukel und feste Arbeitszeiten, feste
Sicherheit.
Anstellung.
Sicherheit, Sie haben auch keine Sicherheit.
Das wollte ich sagen, Sicherheit. Also ich habe wenig Sicherheit, ich habe dafür sehr, sehr viel Freiheit und beides hat Vor- und Nachteile. Ne? Also es gibt genügend Nächte, wo ich in irgendwelchen komischen, verlausten Kaschemmen und Hotels irgendwo auf der Welt rumlag, nicht schlafen konnte wegen Jetlag und so, ja. Und mir jede Menge Sorgen machte über mein Leben, wie soll das weitergehen oder so. Aber am nächsten Morgen kommst du raus, die Sonne scheint, Der Chai ist süß, die Leute lachen und ja, das will ich.
Aber die Ängste können nie so groß gewesen sein, dass sie gesagt haben, so jetzt ist Schluss mit diesem Beruf und des Aufschreibens der Geschichten, die sie dann dort erleben. Aber gab es denn auch mal Momente großer Angst oder ist die Angst eben auch die Quelle des Schreibens?
Na, sagen wir, die Angst ist nicht unbedingt die Quelle des Schreibens, aber die Spannung schon. Also ich halte mich für einen eigentlich sehr zerrissenen Menschen mit vielen konkurrierenden inneren Wünschen und in mir ist eine starke Spannung und die kann ich beruhigen durch Schreiben oder anders gesagt, nur wenn ich schreibe, bin ich schmerzfrei.
Können Sie diese Schmerzen oder diese Ängste, können Sie mir das beschreiben, was das ist?
Also der Engländer nennt es Mind. Wir Deutschen haben kein so gutes Wort dafür. Der Mind bezeichnet eigentlich diese ganze Mischung aus Wünschen, Vorstellungen, Abneigung, heute will ich dies, morgen will ich das, nie zufrieden, nie in Ruhe.
Aber Sie sind jetzt 60, werden diese Stimmen nicht ein bisschen ruhiger?
Nö, also kann ich eigentlich, es ist eigentlich immer dasselbe. Wissen Sie, wenn ich nicht schreibe, ein paar Tage geht das gut oder eine Woche oder zwei und dann fange ich an auszuflippen, dann fange ich an nur noch Mist zu machen. Sobald ich dann mich hinsetze und schreibe, dann bin ich in den Sätzen gefangen oder für mich ist Schreiben halt der Weg der Konzentration und andere Menschen haben andere Dinge, worin sie konzentriert sind. Aber für mich ist, sagen wir mal, wenn Sie mich fragen, was Paradies ist, würde ich sagen, Heaven is concentration of mind.
Mhm. Ja. Aber jetzt stellen wir fest, Sie haben kein rein Eckhaus, ja, Sie haben keine Hollywood-Schaukel, wahrscheinlich schmeißen Sie am Wochenende auch nicht den Grill an und schauen dann die Bundesliga.
Ja.
Sie sind dann aber beim Reisen, korrigieren Sie mich, wenn das jetzt ein falscher Eindruck ist, aber auch sehr viel alleine und alleine unterwegs. Wie wichtig ist dieses Alleinsein für Sie?
Ja, das ist relativ wichtig. Also, aber auch das Nicht-Alleinsein. Jetzt in African Queen, das war ja mal jetzt eine große Reise, die ich nicht allein gemacht habe, sondern mit meiner Freundin. Und das war natürlich ein komplett anderes Reisen. Wenn Sie allein sind, sind Sie dem Land und der Fremde ja total ausgesetzt. Ne? Also, entweder sprechen Sie mit den Leuten oder Sie sprechen mit niemandem. Ne? Wenn Ihr Herz oder Ihre Gefühle, also Sie brauchen jetzt einfach Gemeinschaft, Gesellschaft, Menschlichkeit, oder dann haben Sie nur die Menschen, die Sie unterwegs treffen und dadurch gehen Sie viel tiefer und direkter in die Kulturen rein, als wenn Sie zu zweit reisen.
Ne, man und kann diese Erfahrung ist neu für Sie gewesen?
Ja, ich bin schon öfter zu zweit gereist, aber nicht so lange jetzt. Afrika war jetzt 7 Monate.
Waren Sie denn neugierig auf Afrika oder Ihre Freundin?
Ich muss ehrlich sagen, mit Afrika hat sich so verhalten, dass ich meine Freundin kennenlernte. Sie heißt Lisa. Ne? Mhm. Und als ich sie kennenlernte, hatte sie gerade sie ist Wienerin und sie hatte gerade einen Vertrag unterschrieben als stellvertretende Managerin einer 5-Sterne-Lodge in Mosambik. Ne? Und wollte da in einem Monat anfangen. Und blöderweise in dieser Zeit lernen wir uns kennen und ich habe mich sehr in sie verliebt und wollte sie da nicht loslassen und darum bin ich einfach mitgefahren. Das war, also für mich war der Grund dieser Reise nach Afrika zu fahren, war die Frau.
Wie ist denn das Reisen zu zweit? Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile?
Naja, die Vorteile ist, wie gesagt, man ist nicht allein und der Nachteil ist, man ist nicht allein.
Es kann schwierig sein in einem kleinen Zimmer. Das haben Sie in einer Szene ganz schön geschrieben, wie Sie den Raum dann aufgeteilt haben.
Es ist wunderschön, wenn man dann in irgendwelche abgerockten Hotels kommt, wo man allein irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen hätte oder so, ja, um Gottes Willen und dann auch kein Buch da. Und da ist es wunderschön, wenn man dann da zusammensitzt und kann noch einen Drink zusammennehmen und hält sich dann nachts im Bett aneinander fest und atmet ineinander. Das ist natürlich was ganz anderes als Mutterseelen allein unter so einem Moskitonetz zu braten. Ne? Und natürlich streitet man sich auch hin und wieder. Also
es gibt ja eine Statistik, dass sich viele Paare nach dem Urlaub dann trennen. Oder nach einer gemeinsamen
Reise.
Weil
die plötzlich komplett aufeinander hängen. Ne? Also im normalen Leben geht man halt arbeiten und die Bürowelten oder die Arbeitswelten sind dann nochmal so Parallelwelten für jeden. Ne? Und man hat also mindestens die Hälfte des Tages ist man nicht mit seinem Partner zusammen, was auch wirklich sehr gesund ist. Wer hält das aus?
Ist für einen Alleingänger wie Sie sowieso nicht optimal.
Ja, aber wenn Sie jetzt verliebt sind, ist das ja erstmal was ganz anderes. Ich meine, nach 7 Monaten hat sich dann auch einiges eingeschlichen. Ich bin dann ja auch mal zwischendurch kurz abgehauen für kurze Reportagen, kam nach einem Monat dann wieder zurück nach Afrika und so.
Haben Sie denn Ihr morgendliches Schweigen für diese neue Liebe ein bisschen unterbrochen?
Denn, um Gottes Willen,
was meinen Sie? Ich weiß ja immer, dass Sie morgens nicht so gerne reden.
Jetzt zum Beispiel, ne? Hat aber auch jetzt mit dieser schlaflosen Nacht vom Tokio-Flug zu tun. Aber ich meditiere morgens gern. Und dann eigentlich bin ich auch der Meinung, also dass es Blödsinn ist zu glauben, dass man selber interessanter ist als die Morgenzeitung. Also ich möchte morgens erstmal so beim Kaffee in aller Ruhe Zeitung lesen und so ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Ne?
Naja, aber so ganz lassen wir Sie jetzt trotzdem nicht in Ruhe, denn über die Zeit in Afrika sprechen wir gleich nochmal. Sie haben uns vorhin berichtet, Sie waren 7 Monate in Afrika zusammen mit Ihrer Freundin Lisa, also ausnahmsweise mal nicht alleine unterwegs. Wie hat denn Afrika auf Sie gewirkt?
Glücklicherweise habe ich, weil ich erstmal wegen der Frau hingefahren bin, eigentlich gar nicht so viel erwartet. Ja, also wenn sie zu den Eskimos gewollt hätte, weil sie am Nordpol einen Vertrag unterschrieben hätte, wäre ich auch erstmal mit an Nordpol gekommen. Mhm. Das hat für mich dann bei der Reise eigentlich sehr, sehr viele Vorteile gehabt, weil ich war weder enttäuscht, noch habe ich irgendwie wie ein Wahnsinniger da mein Thema gesucht oder den Geist, den Spirit. Ich war eigentlich hauptsächlich wegen der Frau da. Und dadurch konnte ich Afrika sehr neutral, also emotional sehr neutral erleben. Und das hat mir sehr gut getan.
Und das ist eigentlich erstaunlich, Afrika neutral zu erleben, weil wir haben doch alle so viele Bilder auch im Kopf, wenn wir an Afrika denken. Hm. Mit denen sind Sie doch bestimmt auch losgereist.
Na ja, sprechen wir mal von den Negativbildern. Also es gibt die Positivbilder, jenseits von Afrika und die vielen tollen, schönen Filme. Ne? Und es gibt die Negativbilder, die ich als Journalist halt sehr gut kenne. Mhm. Und die Negativbilder sind Hunger, Kindersoldaten,
Diktatur,
Massaker, Diktaturen und so etwas. Ich war nun 7 Monate oder fast 8 Monate da und in 7 oder 8 Ländern oder noch mehr. Und das war zum Teil Westafrika, also Senegal, dann da, wo Lisa arbeitete, das ist Südafrika, also nicht der Staat Südafrika, sondern in Südafrika, also in Malawi und Mosambik. Mhm. Es war immer mein Ding, sie aus dieser Lodge, aus diesem Vertrag herauszulotsen, weil sie wollte da ein Jahr bleiben. Und ein Jahr wollte ich nicht am Malawisee am Beach sitzen. Ne? Und dann habe ich ihr das immer madig gemacht und habe ihr gesagt, das ist doch ein Job für Penner hier und so. Ja, also für Studenten, die sich ihre Reisen zwischendurch nochmal zwischenfinanzieren würden. Sie hätte da einen super Job, aber ich habe sie immer madig gemacht. Ne? Und habe ihr dann auch gesagt, guck mal, wo wir noch alles hin können. Sansibar und Serengeti und den alten Bazar von Kairo und so. Und hatte sie dann da irgendwann raus und dann waren wir halt noch in Tansania. In Kenia, Uganda, Ägypten und so. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Eindrücke gewesen, aber ich habe da keinen wirklichen Hunger. Natürlich sehr viele arme Menschen, ja, aber jetzt dieses volle Elend, zum Beispiel ganz wenig gesehen, keine Kindersoldaten gesehen, keine Massaker gesehen. Es war eigentlich ein eher normales Afrika. Mir wurde es dann auch immer klarer, dieser Kontinent hat 54 Länder. Und so wie wir journalistisch über Afrika berichten, in der Regel, wenn man das umsetzen würde, sagen wir mal, ein afrikanischer Journalist käme nach Europa und der würde mit Europa so umgehen, wie wir mit Afrika umgehen, dann würde der nach Irland zur IAA fahren, ne? Nach Ostdeutschland zu den Nazis, ne? Vielleicht nach Neapel zu der Mafia und dann würde er noch ein bisschen die Grausamkeiten des Jugoslawienkrieges aufwärmen und das wäre dann Europa. Und das war eigentlich angenehm zu sehen, dass diese Klischees, wenn man sie nicht sucht, da stand dann ja auch wieder Lisa ein bisschen davor. Weiß nicht, wenn ohne Lisa, vielleicht wäre ich doch auf den Gedanken gegangen, boah, fahr in den Kongo, ne? Da geht es richtig zur Sache. Oder fahr nach Lagos, eine der gefährlichsten Städte der Welt.
Aber es gibt ja Kindersoldaten und es gibt Hunger. Und trotzdem ist diese Reise eben auch eine Chance gewesen, nicht immer wieder diese journalistische Lupe, nenne ich es jetzt mal, genau darauf dann zu legen.
Ja, ja, das ist ja das Komische an dieser Art von Journalismus, wenn Sie in so einem riesigen Kontinent wie Afrika nur dahin gehen, ja, was den Kontinent nicht wirklich spiegelt.
Gut, Christoph Schlingensief hat es ja auch versucht, in Ouagadougou dann auch etwas anderes zu zeigen. In
Sie sind ja toll, Sie können das aussprechen, sagen Sie das nochmal.
Ouagadougou.
Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ja. Ja, ich bin da auch gewesen, wo der seine Oper bauen wollte.
Ah ja.
Das war für mich, ja, ich war eigentlich eher lustig. Also es war nicht lustig, dass Schlingensief gestorben ist. Das war ein toller Typ. Ne? Und es war auch nicht lustig, dass er schon zu Lebzeiten in Afrika mit seinem Projekt gescheitert ist. Aber es war so typisch. Also ein Künstler kommt nach Afrika und denkt, oh, ich will hier Gutes tun. Was mache ich? Die brauchen doch bestimmt eine Oper.
Und stellt die Container dort ab, die dann langsam zuwachsen. Ja. Wollen wir gleich ein bisschen über Heimat sprechen, ob Sie so ein Gefühl eigentlich kennen, vielleicht auch Heimweh und
ja,
ein Gefühl der Heimat?
Wenn Sie möchten. Hm.
Wenn Sie auch möchten?
Ja, können wir probieren.
Helge Timmerberg ist mehr auf Reisen als irgendwo richtig zu Hause. Und das gute alte Reihenhaus mit Garten, das besitzen Sie nicht und haben Sie auch nie gewollt. Können Sie denn trotzdem etwas anfangen mit einem Wort wie Heimat?
Ja, das, ja, also wie gesagt, ich war jetzt mal in Dorf Itter in Hessen, wo ich geboren bin. Ich besuche auch öfters meine Mutter in Ostwestfalen. Das Grün da, die Bäume, da wie da der Schatten fällt, wie da die Sonne liegt auf dem Boden, das erinnert mich doch alles sehr an meine Kindheit und das ist ein angenehmes Gefühl.
Aber wenn Sie nach einer Sendung sagen, ich fahre jetzt nach Hause, wo ist denn dann zu Hause für Sie?
Ja, da im Moment, wo Lisa ist, das ist Wien. Ne? Also da, ich bin sehr oft in Wien. Und wenn ich von zu Hause spreche, meine ich eigentlich so Mitteleuropa inzwischen. Mhm. Oder insgesamt Europa. Also jedes Mal, wenn ich von der Fernreise irgendwo nach Europa zurückkomme, weil ich da und da lande, sobald ich nach Europa komme, habe ich ein Gefühl von Ankunft, nach Hause kommen, in meine Kultur und auf meinen Kontinent kommen. Und wenn ich das dann noch etwas enger fasse, dann ist es halt Mitteleuropa, dann ist es Deutschland, Österreich, Schweiz, so. Das ist für mich Heimat.
Und wenn Sie sich einen Ort aussuchen könnten, an dem, sagen wir mal, so eine große Reise jetzt endet, wo Sie sagen, ach, hier ist jetzt eines der schönsten Orte, den ultimativ schönsten
Ort. Von der Landschaft her, Afrika war für mich sehr, sehr erstaunlich, die Serengeti, das hatte ich vorher eigentlich nicht vermutet. Ich habe gedacht, ach, da ist so Safari-Tourismus und das ist doch schon alles ziemlich abgegrast. Aber da habe ich mich doch sehr gewundert, das ist unmöglich, von der Serengeti nicht begeistert zu sein.
Auch für jemanden, der Städte liebt.
Ja, auch dafür, weil das war unglaublich. Da leben über 3 Millionen wilde Tiere, also völlig nach ihrem Rhythmus. Der Mensch hält sich völlig raus. Und das zu erleben, das war für mich wie ein äußeres Bild vom Garten Eden. Das war unglaublich schön. Und der andere, ganz woanders, also der Himalaya, ne? Indien, die Höhenlagen des Himalaya oder Nepal, so auf dem Dach der Welt herum zu spazieren, das war auch der helle Wahnsinn. Von den Städten gibt es nach wie vor Marrakesch, egal wie viele Touristen da inzwischen, die haben inzwischen fast 1 Million
Touristen.
Und
es sind viele mittlerweile.
Es sind extrem viele geworden. Aber diese Stadt hat so eine Magie, dass die selbst das noch verkraften kann. Aha. Und ich habe ja lange in Marrakesch gelebt, da hatte ich ein Riad mit Freunden, ein Patio mit Brunnen und Orangenbäume und Zitronenbäume, es duftete immer, es war warm.
Also noch immer ein Sehnsuchtsort, Marrakesch.
Marrakesch immer noch geil und natürlich, ich habe auch mal 2 Jahre am Stück in Havanna gelebt, in Kuba. Das war wieder was ganz anderes, da erfüllten sich also alle Männerträume.
Nun scheinen Sie ja jemand zu sein, der dir mittlerweile bestimmt ist von Frauen, wenn die reisen wollen.
Was?
Sie dem
Was?
Nach. Nein.
Was?
Das war jetzt bei Lisa so, dass Sie der Frau ja nachgereist sind. Die
Mitgereist.
Mitgereist. Ja. Genau, so ist das richtig.
Also nachreisen ist ganz schlecht. Ja. Also wenn Sie einer Frau nachreisen, verlieren Sie die mit Sicherheit. Also,
kommt nicht gut, ne?
Ja, das kommt überhaupt nicht gut. Das finde ich ganz komisch.
Und wenn Sie als Deutscher im Ausland unterwegs sind, welche Klischees begegnen Ihnen denn da? Worauf werden Sie angesprochen?
Ich als Deutscher eigentlich fast nur positive Klischees. Die Deutschen sind weltweit ziemlich beliebt. Ziemlich beliebt. Also das auch nicht ohne Grund. Also weil wenn ich das so beobachte, wenn ich die vergleiche mit anderen Nationalitäten, die unterwegs sind, die Deutschen sind sehr lieb. Ja. Und sind sehr gutmütig und sehr romantisch und oft zu sehr. Also sie lassen sich zu schnell einwickeln von den Leuten vor Ort und glauben denen alles oder so. Ja, es ist, aber immer, wenn sie sagen, hey, sie kommen aus Germany, kommt ihnen meist doch also sehr positives Herz entgegengeflogen und dann geht es gleich. Früher hieß es dann immer Beckenbauer, Beckenbauer, Rummenigge, Rummenigge, ja. Heute sind es andere Fußballer, die genannt werden, aber ich kenne die alle nicht mehr, weil mich Fußball auch nicht interessiert. Aber Deutschen sind sehr gut angesehen unterwegs. Haben ja auch immer ein bisschen Geld, ein bisschen mehr als andere und so. Ne?
Und wie fühlt es sich dann an, wieder in Deutschland zu sein, nach wochenlanger oder monatelanger Abwesenheit?
Und kommt
Nieselregen,
halt,
Schwarzbrot, ja, Fernsehprogramm?
Ja, ne, erstmal ist das natürlich auch eine Sensation. Also niemand backt so gutes Brot auf der Welt wie die Deutschen. Und ich bin früher wirklich sehr, sehr viel losgereist, weil ich Deutschland nicht mochte. Und das hat sich inzwischen gedreht. Ich mag Deutschland gern. Es ist ein sehr, sehr schönes Land, sagen ja auch alle. Also Sie sind in Indien, meinetwegen, und gehen da in Indien in ein Reisebüro, in so einen kleinen Schuppen. Was sehen Sie da? So Plakate vom Schwarzwald. Ne? Mhm. Also die Inder gehen in dieses Reisebüro und träumen vom Schwarzwald und von Hamburg oder so. Und wir gehen hier ins Reisebüro und träumen vom Himalaya oder vom Ganges. Es sind eigentlich immer so Traumgeschichten.
Also der Mann, der so viel unterwegs war, findet Deutschland langsam richtig spannend. Ich will von Ihnen gleich nochmal wissen, ob es irgendetwas gibt, was Sie immer mitnehmen, wenn Sie sich auf Reisen machen. Vielleicht gibt es so eine Art Ritual oder ein Reise-Maskottchen. Gleich mehr mit Ihnen, Helge Timmerberg. So, jetzt scheint an diesem Sonntag so ein bisschen hier die Sonne ins Studio. Man hat sofort Lust, den Koffer zu packen und auch auf Reisen zu gehen, so wie es unser Gast des Tages, Helge Timmerberg, ja beruflich ganz oft macht. Aber was muss unbedingt mit? Und gibt es feste Rituale, die Sie vielleicht vor jeder Reise so pflegen?
Früher hatte ich da eher Probleme mit. Ich schreibe ja auch immer. Und als es die Computer noch nicht gab und so, ich reiste immer so mit mechanischen Schreibmaschinen. Die waren ziemlich schwer.
Ach, die haben Sie mitgenommen?
Ja, klar. Und außerdem spiele ich gerne Gitarre und Gitarre hat auch gerade immer, wenn ich alleine gereist bin, das war dann doch eine sehr schöne Freundin, auf der man rumklimpern konnte. Und da muss ich mich immer entscheiden, nehme ich jetzt die Gitarre mit oder die Reiseschreibmaschine, weil ich hatte ja auch noch einen Rucksack. Ne? Und wenn ich Pech hatte, konnte ich mich nicht entscheiden und nahm alles mit und das war dann sehr beschwerlich. Ich habe ein paar Rituale natürlich, also wenn ich irgendwo ankomme nach einer langen Reise, wird erstmal ein Whisky getrunken, aber...
Und die Sonnenbrille, die Sie hier kaufen und dann immer erst am Ort
aufsetzen, das habe ich aufgegeben. Das habe ich aufgegeben, weil das habe ich ewig gemacht. Ich kaufe mir eine Ray-Ban, aber die mit den braunen Gläsern, die macht so ein schönes Polaroid-Licht. Ne? Ja. Das ist also so ein Hollywood-Licht. Man denkt plötzlich, man ist im Spielberg-Film. Ich verstehe nie die Leute, die Sonnenbrille mit diesen kalten blauen Gläsern, die eigentlich die ganze Welt kälter machen. Ich verstehe nicht die Leute, warum die unbedingt alles cooler sehen wollen. Ja? Aber so, das wäre mal ein Ritual. Okay, die kaufst die Ray-Ban und dann, wenn du dann aus der Gangway kommst oder so, auf der Gangway setzt du die auf und bumm, Spielberg geht los oder so. Aber ich habe jetzt inzwischen in meinem Leben Minimum 20 Ray-Ban verloren und Sie wissen, was die kosten und irgendwann fängt man an zu sparen. Ich sehe es nicht mehr ein.
Jetzt ist Schluss mit den Brillen. Jetzt haben Sie noch ein bisschen Jetlag und Tokio in den Knochen. Warum ist Tokio eine Reise wert? Vielleicht verraten Sie uns das noch zum Schluss an diesem Sonntag.
Naja, Tokio ist jetzt mal abgesehen von Tsunami und so halt eine komplett verrückte Stadt. Macht einen unheimlichen Spaß. Also die Japaner sind, ich übernehme dann sehr schnell, wie alle um mich herum plötzlich sind. Und sie verbeugen sich ständig vor dir und fange mich auch an zu verbeugen. Und dann macht mir das Verbeugen Spaß und ist ja auch gesund. Und alle sagen, hi, hi. Hi, ja. Ne? Und dann bin ich auch den ganzen Tag nur am Verbeugen und sage, hi, hi. Also das ist was ganz Spezielles, macht Spaß. Jetzt war ich natürlich wegen der Geschichte ein Jahr nach dem Tsunami da und das war ja jetzt ein ganz anderer Grund, als dass ich meinen Spaß in Tokio suche. Mhm. Ne?
Helge Timmerberg, African Queen, ein Abenteuer ist erschienen bei Rowohlt. Ich bedanke mich für dieses Gespräch mit Ihnen an diesem Sonntag. Und jetzt ins Bett oder jetzt muss man wach bleiben mit dem Jetlag, ne? Bis wann müssen Sie jetzt durchhalten?
Ja, ich muss noch ein bisschen schreiben, die Geschichte aus Japan. Und ich habe da gestern irgendwie...
Geht das in dem Zustand?
Ja, gestern habe ich es geschafft. Also den größten Teil habe ich geschafft. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch das Ende. Ich hoffe, nach unserem Gespräch gleich im Hotel nochmal schlafen zu können, dann wieder aufzuwachen, dann einen Kaffee zu trinken und dann den Schluss zu schreiben. Das wäre so mein Wunsch an lieben Gott.
Und dazu alle unsere guten Wünsche hier von HR3. Und wir sind gespannt auf neue Abenteuerberichte von Ihnen. Dankeschön.
Ich danke auch. Ciao.
Ciao.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.